Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, es ist Sonntagmittag und wir haben ein bisschen überlegt, ob wir über dieses Spiel sprechen wollen oder nicht. Aber das war gestern so bitter, das war gestern so ein Offenbarungseid, dass wir gesagt haben, okay, das kann nicht unkommentiert bleiben und das können wir auch nicht so abhandeln, mal eben wie Münster, wo wir irgendwie 2 Sekunden drüber gesprochen haben. Das ist jetzt das zweite Mal in dieser Saison wohlgemerkt, also das ist ja nicht das zweite Mal insgesamt. Und das möchten wir besprechen. Und deswegen herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ja, und mittendrin in der Sendung nach dem Pokal-Debakel auf der Alm. Ich will nicht sagen, dass ich es prognostiziert habe, aber ich sage es trotzdem. Und es gibt aber auch jemanden, der gesagt hat, nein, wir gewinnen das, ist überhaupt kein Problem, wir sind Hannover 96, wir müssen selbstbewusst sein. Hallo André, wie fühlst du dich denn am Tag nach Waterloo? Bist du nach Podio und flüchtest nach Elba?
Nein. Aber es ist nett, dass du fragst. Heute keine Demut, keine ganz große Freude. Im Gegenteil, ich habe mich versucht, auf die Sendung vorzubereiten. Im Gegensatz zu dir haben wir nicht darüber nachgedacht. Mir war ja klar, dass das eine Sendung erzwingt. Ich musste dich ja quasi aus der Therme reißen. In Badehose sitzt du jetzt hier. Und ich habe mich gut vorbereitet. Ja. Ich war gestern beim Spanier direkt nach dem Spiel mit meinen Jungs. Habe sehr, sehr viel Aioli gegessen. Habe mir heute Morgen nicht die Zähne geputzt. Und exakt diesen Geschmack, den ich habe, ist das Gefühl, was mir 96 hinterlassen hat nach dem gestrigen Tag. Und du hast recht, wir müssen darüber sprechen. Denn meine Theorie, das war kein Ausrutscher. Das war keine einmalige Mistleistung. Wir haben hier ein verdammt großes strukturelles Problem. Größer, als ich es vor der Saison gesehen habe.
Oh, da greifst du ja gleich mal ganz hoch rein. Ja, also, aber schön, dass du beim Spanier bist und eine schöne Zeit hattest, da freue ich mich natürlich. Und du warst ja auch nah dran, also wirklich näher kann man fast nicht sein. Zweite, dritte Reihe, was du da gesessen hast.
Erste ja Reihe, wirklich, hör mal, erste
natürlich, Reihe. Natürlich, natürlich. Lässt sich nur leider taktisch nicht so viel sehen, ne? Wenn man da so auf Grasnarbenhöhe ist.
Oh. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Problem, was Hannover 96 inklusive der 11 Spieler auf dem Platz hatten. Ne? Die haben taktisch offensichtlich auch gar nichts gesehen. Ja. Aber auch darüber müssen wir sprechen. Ich denke, wir werden mehrere Blöcke haben, über die wir sprechen müssen. Wir müssen über die Qualität des Kaders sprechen, da auch ein bisschen individuell mal gucken, was mit den Spielern los ist. Wir müssen mal über die Taktik sprechen, über die Art und Weise, wie Hannover 96 spielen möchte. Wir müssen über eklatante, seit Jahren nicht abgestellte Schwächen in Bereichen sprechen, die mit einfachsten Trainingsmethoden eine einfache Besserung erzwingen würden. Und wir müssen mal darüber sprechen, wo dieser Weg weiter hingehen soll. Es gab ja schon gewisse Äußerungen, da kommst du ja sicherlich nachher nochmal drauf von unserem Sportdirektor.
Absolut.
Ich sehe uns jetzt mal wirklich, ich will jetzt hier nicht alles schlecht machen und an die Wand, aber ich sehe uns an einem Scheideweg und ich glaube, wir haben die falsche Abzweigung genommen.
Das... So ähnlich hat Markus Mann auch fast gesagt, möchte ich beinahe sagen. Also, aber da kommen wir gleich zu. Also ja, ich weiß nicht, ob wir das ganz große Rad drehen, aber zumindest werden wir mal gucken und dieses Spiel mal eben aufarbeiten wollen. Und dann würden sich schon die ein oder anderen Sachen ergeben, die du gerade angeteasert hast. Gucken wir mal auf die Startaufstellung. Es war klar, dass Leo Weinkauf beginnen wird und Ron-Robert Zieler dafür auf der Bank sitzt. So viele Änderungen gab es sonst nicht. Also wir haben hinten mit Dreierkette gespielt, Neumann, Halstenberg, Knight. Dann haben wir auf den Außen Dehm und Moroja gehabt. Wir haben die Doppel-6 Kunze und Leopold gehabt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann war es vorne so ein bisschen eine Rochade. Also eigentlich sollte Nico mitten in der Box spielen. In der Mangelung von Bällen hat er sich dann aber auch immer wieder versucht fallen zu lassen. Gindorf und Vogel, sagen wir mal, so ein bisschen auf den Halbpositionen. Das war so die Grundaufstellung zumindest mal bis zur 37. Minute. Damit wollte Hannover 96 also am Bielefeld beikommen. In der Bielefelds Startelf will ich wenigstens kurz erwähnt haben, mit Marius Wörl, ein Spieler, der eigentlich bei 96 der Vertrag ist und ausgeliehen ist zum zweiten Mal an die Arminia. Und Louis Oppier, wir haben schon über ihn gesprochen, ein Verteidiger, ja, Talent, war er bei uns, ihm wurde der Durchbruch nicht zugetraut. Spielte auf der linken Seite, hat ganz schön viel Alarm gemacht, auch offensiv. Die beiden vielleicht auch nochmal im Fokus. So beginnt also 96 und ich habe ja Münster nicht gesehen, aber das, was ihr von Münster erzählt habt, muss ja so ähnlich gewesen sein. Von Beginn an, ehrlich gesagt, die ersten 15 Minuten waren 15 Minuten aus der Hölle. Ja, von Beginn an hat die Arminia das Spiel dominiert. Also wir hatten Anstoß, für Häufig hatten wir den Ball nicht.
Ja, immerhin hatten wir Anstoß, da war die Welt noch in Ordnung. Also es war, wie gesagt, die Sonne hat geschienen, es war herrlichstes Fußballwetter, die Alm war voll, eine super Stimmung von den 96-Fans, auch von den Arminen-Fans, fast alle 96-Fans, auch im Trikot im Stadion, es sah hervorragend aus, es gab keinen schwarzen Block, es gab eine rote Wand. Es war alles angerichtet, um wirklich ein schönes Pokalspiel zu erleben. Und ich möchte das mal vorwegstellen. Mir geht es auch am Ende gar nicht um das Ergebnis. Ich sag mal, es kann immer mal passieren, dass man auch ausscheidet gegen einen vermeintlichen Underdog. Aber dann muss das eben auch unglücklich laufen. Also keine Ahnung, 25. Minute, Kunze macht eine Notbremse, der Freistoß geht rein, du spielst zu 10, die führen 1-0, kurz vor Schluss machst das 1-1 und scheidest im Elfmeterschießen aus. Da würde ich sagen, ja gut, okay, ist ärgerlich, aber so. Aber die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, du hast es gerade angesprochen, die Aufstellung. Es tut mir leid, es sieht auf dem Blatt offensiv aus. Im Stadion war das ein Hühnerhaufen ohne Köpfe. Das war unglaublich. Also Gindorf und Tresoldi als Beispiel waren wirklich die bemühtesten Spieler in der Offensive. Die liefen sich ständig über die Füße, dass sie nicht ineinander gelaufen sind. Das war das Wunder als solches. Die haben sich die ganze Zeit da gestikulierend hin und her geschickt. Es gab überhaupt keine Idee, wer wo in welchem Raum zu stehen hat, wo die Bälle hinkommen sollen. Dann haben wir, ich habe keine Ahnung warum, ab der ersten Minute versucht, den Ball hinten rauszuspielen. Aber wirklich mit einer Art und Weise, das habe ich so auch noch nie gesehen, immer in den Rücken der eigenen Leute, immer knapp, dass der Gegenspieler schon da ist, direkt Druck machen kann, wirklich schlechte, schlimme Pässe, zwei davon sind dann ja auch zu großen Torchancen von Arminia, sind dazu geführt und einer haben sie dann ja auch reingemacht, aber es war wirklich grandios katastrophal und diese Fünferkette, du nennst es Dreierkette, okay gut, aber ich sage jetzt mal die Fünfer in der Defensive in der Kette, das hat sowas von dermaßen gar nicht funktioniert und ich frage mich auch, Thema breite Brust, warum wir mit dieser Fünferkette so defensiv, mit den zwei defensiven Zentralen, mit einem Yannick Dehm, der nicht für die Offensive quasi wirklich bestimmt ist, wie man so in so ein Spiel gehen kann. Es ist mir völlig unklar. Was war die Idee dieser Aufstellung? Wie hätten die Stürmer, die Offensiven, Vogelsammer und Tresoldi gefüttert werden sollen? Was war da die Idee? Ich verstehe es nicht. Ja, und dann hast du es gerade gesagt, Bielefeld hat uns in den ersten Minuten mit einer okayen Leistung, das möchte ich ganz deutlich sagen, Bielefeld hat okay gespielt. Die haben nicht großartig gespielt, die hatten nicht den Tag der Saison oder ihr zehnjähriges Glücksjubiläum. Na, das war ganz solide. Haben die uns vorgespielt, haben uns gezeigt, wo unsere Schwächen sind, haben die Zweikämpfe angenommen, sind überhaupt eben in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben gefühlt keinen einzigen Zweikampf geführt in den ersten Minuten. Ja, und dann, okay, gut, unglücklicher Pass da von Halstenberg, das kann natürlich...
Also hast du erstmal viel reingepackt. Also ich sehe schon, da ist viel Frust, aber es ist ja genau richtig, was du sagst. Naja, von der Idee her gab es da schon natürlich Möglichkeiten, wie die Spiele hätten gefüttert werden können. Ich will gleich mal anfangen und das bekräftigen, was du gesagt hast, Gindorf und Tresoldi. Das wirkte überhaupt nicht abgestimmt. Und die haben... Das will ich ihnen zumindest zugute halten. Die haben relativ schnell gemerkt, scheiße, das funktioniert nicht. Also wir kriegen hier irgendwie, wir kommen nicht in die Position aus dem Mittelfeld. Also für mich, Enzo Leopold, erste Halbzeit, habe ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Kommen wir auch noch zu, dass ich andere Wechsel gemacht hätte. Also Enzo Leopold für mich ein Totalausfall. Gindorf, hatte ich das Gefühl, wusste nicht ganz genau, wo er spielen sollte. Wurde noch schlimmer übrigens, als Rochelt kam, zumindest teilweise. Also das heißt, Position augenscheinlich nicht ganz klar, oder aber nicht ganz klar, was man machen soll, wenn Arminia so zustellt, wie sie es getan haben. Die mussten noch nicht mal viel machen, du hast es beschrieben. Die haben jetzt nicht eine Weltleistung gebracht, die haben uns auch nicht, sie sind mehr gelaufen, da kommen wir auch noch zu den Zahlen, Daten, Fakten. So, aber sie haben uns jetzt auch nicht so zugestellt, dass da keine Möglichkeit gewesen wäre. Es gab einfach niemanden, der eine Idee hatte. Der Ball wurde hin und her geschoben. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem und Moroya. Auch die sind nicht mehr vorgestoßen. Gut, Moroya muss man sagen, mit Oppi jemanden, der wirklich ständig in der gegnerischen Hälfte gestanden ist. Also kann man sagen, ist er lieber vorsichtig. Nein, ich sage, geh nach vorne. Der Junge ist doch viel zu weit aufgerückt. Der macht ja eine Ständelverteidigung. Also dann biete dich doch an, Say, lauf doch mal. Geh doch mal die Linie runter. Aber da wäre der Ball ja auch gar nicht hingekommen. Wer hätte den Ball verteilen sollen? Also Kunze, Leopold, Katastrophe. Gindorf und Tresoldi. Tresoldi sehr bemüht. Gindorf sicherlich auch bemüht. Aber wie du schon sagtest, und sie haben sie sogar im Wege gestanden zum Teil. Es ist nicht so gewesen, dass es beinahe dazu gekommen wäre. Es ist dazu gekommen. Und zwar auch in gefährlichen Situationen, die wir selten hatten im gegnerischen 16er. Also keine klare Abstimmung, kein klares Konzept aus meiner Sicht oder zumindest das Konzept nicht so vermittelt, dass die Spieler genau wussten, was sie tun sollen. Und wie gesagt, nach 15 Minuten war ich konsterniert. Und jetzt machen wir kurz den Bogen, bevor du wieder reinkommst und dann, weil du es gerade angeteasert hast. Aber es wurde ja noch schlimmer. Jetzt kann man sagen, okay, was macht Leo Weinkauf da? Leo Weinkauf macht das völlig richtig. Leo Weinkauf spielt Halstenberg an, der sich angeboten hat. Halstenberg hätte den Pass zu dem nehmen können. Er hätte ihn nehmen können. Jetzt kommt natürlich Becker und bedrängt ihn stark. Halstenberg, ehemaliger Nationalspieler, Champions League, alles auf dem Niveau, auch auf dem er letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt hat. Das ist eine Kleinigkeit für den. Und dann spielt er, also was machst du niemals am eigenen 16er? Du spielst ihn niemals in die Mitte. Du spielst ihn niemals in die Mitte. Drisch ihn ins Aus, mach sonst irgendwas, wenn du nicht weiter weißt. Aber bitte niemals zentral vors Tor. Und Halstenberg will aber genau diesen Pass spielen. Der zugedeckte Leopold soll den Pass in der Mitte vor dem 16er bekommen. Er bekommt ihn nicht, weil Marius Wöll, der auch schon in den Minuten davor die ein oder andere Situation hatte, Marius Wöll den Ball klaut und dann in den 16er geht. Jetzt kann man sagen, wer war da noch ein Elfmeter gepfiffen worden, so wie Halstenberg da auch wieder völlig, ich weiß gar nicht, wie er diesen Zweikampf da führen will, er führt ihn katastrophal, also schlechter Pass, schlechtes Zweikampfverhalten, Wöll geht zu Boden, es ist aber irrelevant, weil Becker dann auch noch da steht, wer soll ihn noch decken, ja, wer soll ihn noch decken, und den einfach einschiebt. Also Weinkauf, überhaupt, also ne, man kann ja sagen, Weinkauf hat ja immer...
Nein, keine Schuld, keine Schuld.
Weinkauf macht alles richtig, ja. Aber Halstenberg zweimal völlig...
Ja, aber lass mich da eine Ergänzung machen.
Ja, bitte.
Also hundertprozentig teile ich das. Also du darfst diesen Ball niemals, ich meine, das lernst du in der Kreisliga beim ersten Spiel oder beim ersten Training, du darfst niemals den Ball flach ohne Druck durch die Mitte schieben. Das geht gar nicht. Aber wenn du dir das nochmal anguckst, im Stadion war es schwer zu sehen, weil das ja auch alles schnell ist. Aber ich habe mir die Zeitlupe mehrfach angeguckt. Was zum Henker macht denn Enzo Leopold da? Also das ist ja eine Oberfrechheit. Ja, der Pass ist scheiße, der darf so nicht passieren. 80% des Fehlers, ganz klar, Halstenberg. Leopold muss, die stehen ja im Dreieck, du hast es ja gesagt, ne, dem hätte man auch anspielen können. Leopold muss damit rechnen, also als Profispieler, dass, warum auch immer, vielleicht mal der Ball zu ihm kommt, antizipieren, was auch immer. Er bleibt stehen, er geht keinen einzigen Schritt zum Ball, keinen einzigen Schritt. Und dann kommt das Beste, Wörl kommt dann ja von hinten reingesprintet und anstatt, dass Leopold jetzt einfach nur einen Schritt zumacht, Wörl auflaufen lässt und es gibt Freistoß 20 Meter vor dem Tor, vielleicht eine gelbe Karte, ja, geht er sogar noch einen Schritt beiseite und lässt Wörl durchlaufen. Der ist sichtbar Wörl ausgewichen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Der ist zentraler Mittelfeldspieler. Da musst du die gelbe Karte im Zweifel ziehen, wenn dein eigener Mitspieler schon einen scheiß Pass macht. Danach schreist du Halstenberg an, was der Scheiß soll. Aber du musst da die Situation klären. Und das war das zweite Mal. Davor hatte Halstenberg auch schon so einen scheiß Pass, was ja auch zu einer Chance von Bielefeld resultiert ist. Und also das war wirklich unfassbar. Das war individuell komplett ausgestiegen. Nur, Fehler können passieren. Da will ich jetzt auch gar keinen Stab über irgendeinen der Spieler brechen. Aber es war symptomatisch, dass die Spieler geistig nicht im Spiel waren. Die waren nicht auf Matchhöhe. Die waren überhaupt nicht auf Wettkampf eingestellt. Es wirkte wie ein Testspiel gegen Twente Enschede. Und das geht nicht. Also es war das dritte Saisonspiel. Mir fehlte die Spannung, mir fehlte der Wille. Wie, was ich vorhin schon mal sagte, auch dieses, was ich auch bei Leopold gerade gesagt habe, dieser Biss, einfach dazwischen zu gehen, einfach versuchen, die Fußspitze dazwischen zu kriegen, einfach diesen einen Schritt mehr zu machen, auch im Zweifel mal dieses Foulspiel zu machen. Boah. Ja, und dann liegst du hinten. Gut. Dann war ja egal, war früh im Spiel. Mein Gott, da hätten wir ja noch...
Hast du Kopf hoch, Brust raus, dann pushst du dich ein bisschen und dann zeigst du eine Reaktion.
Wäre vielleicht auch ein Aufwachsignal gewesen. Hätte man ja auch
resultieren können. Hätte sein können, auf jeden Fall. Und leider ist genau das Gegenteil passiert, müssen wir ehrlicherweise sagen. Also das Gegentor wirkte dann sogar wie ein Nackenschlag. 96 war augenscheinlich überrascht. Auch das kriegen wir hinterher noch bestätigt durch Aussagen von Verantwortlichen. Also war offensichtlich überrascht, was Bielefeld da macht, was überhaupt zu erwarten war, dass Bielefeld natürlich versucht, den Ball zu erobern und dann solche Situationen für sich auszunutzen, dass sie dann auch die Qualität vom Tor haben. Ja, muss jetzt auch nicht überraschend sein. So, und dann spielen wir aber genauso weiter, André. Also weiter keine Spannung. Es heißt jetzt nicht, komm, jetzt sind wir der angeschossene Löwe und wollen jetzt richtig Gas geben und gehen mal in die Offensive. Nein, wir überlassen der Arminia weiterhin den Ball. Und wir schauen weiterhin zu, wie sich die Arminia dadurch kombiniert. Und das, ehrlich gesagt, das 2:0 finde ich fast noch schlimmer. Das finde ich fast noch schlimmer. Und nicht, weil so ein Sonntagsschuss, der ist dann nicht zu verteidigen, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es da auch wieder um die Entstehung. Da an unserem 16er rückt keiner raus und da wird nicht versucht, den Ball zu erobern. Da haben wir eher die Möglichkeit, dass Mizuta, der ein ganz gutes Spiel gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Ball dann hat. Also in dem Fall dann Moroya geht nicht auf ihn drauf. Also das heißt, der hätte ja mehrere Optionen gehabt. Der hätte eine Flanke in die Mitte machen können, aber da war alles dicht und voll. So, da war man zumindest
mal... Wenn der Mizuta einigermaßen Fußball spielen könnte, dann hätte der den Ball einfach direkt Volley aufs Tor geknallt, weil er schon frei genug war. Nein, das muss er gar nicht, das ist ja das Schlimme. Aber er war im 16er so frei, dass er da schon die Abschlusschance hatte, wo ich sage, wie kann das denn sein? Der Ball fliegt von der rechten Seite, segelt da einmal komplett rüber. Man hat Zeit ohne Ende, da steht schon niemand. Okay, gut. Wenn jetzt man sagt, der Mizuta wird schon nicht draufschießen, dann kann ich halt ein bisschen Platz lassen von mir aus. Ja. Aber dass er dann noch ablegen kann und dass aus dem Hintergrund der Oppi kommt und da ist überhaupt gar niemand in der Nähe.
Niemand.
Der wusste gar nicht, was er machen soll, außer aufs Tor zu schießen vor lauter Sorge. Da hat er selber nicht mitgerechnet.
Ist das nicht schlimm?
Der wurde genau unter Druck gesetzt, dass er schießen muss. Der wollte doch gar nicht schießen.
Ja, weiß ich nicht. Aber zumindest hast du ja nicht ganz unrecht. Also das heißt, der Ball kommt zu Oppi und der hat wirklich um sich herum, ich möchte, wenn man mit so einem Zirkel mal so einen Kreis ziehen würde. Ich glaube, da war in 2 Meter Entfernung, war kein Gegenspieler. Und dann ist der...
Nein, das war exakt die Situation, die man beim Warmmachen immer sieht, wo der Ball quasi abgelegt wird und dann dürfen die so aus 17, 18 Metern den Ball da so locker lässig ins Eck schlenzen. Das siehst du beim Warmmachen vor dem Spielen immer. Genau die Situation war das, nur dass eben noch andere Spieler auf dem Platz standen, aber schön passiv, alle weit weg und dann Weinkauf. Sieht da blöd aus, hat gar keine Chance.
Nein, kann den nicht halten. Also tut mir leid, der ist absolut platziert. Der klar sieht man als Torhüter dann immer ein bisschen blöd aus. Das ist richtig. Aber Moroya versucht wenigstens noch den Schuss zu blocken. Ich weiß nicht genau, warum er bei dem Linksfuß da auf die kurze Ecke geht. Also um den zu blocken,
gut. Zu blocken ist gut. Ich meine, der kniet sich ab, um den flachen Ball in die kurze Ecke zu mauern. Ja. Aber blocken im Sinne von davor den Schuss zu verhindern.
Das hat er nicht gemacht. Nein.
War auf viel zu weit weg für.
Genau, er kniet sich ab. Das ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Genau, und Oppi trifft natürlich diesen Ball auch wunderbar. Hat aber auch schon, das müssen wir ehrlich sagen, auch schon bei unserer U23 hatte man mal ein Tor von ihm eingereicht zum Tor des Monats. Es wurde dann nur nicht berücksichtigt, weil die Bildqualität der Aufnahme zu schlecht gewesen ist. Hat auch schon bei Arminia das ein oder andere Mal aus ähnlichen Situationen und ähnlichen Positionen das Tor geschossen. Das heißt, wir hätten eigentlich wissen müssen, dass der sowas im Fuß hat und hätten da nicht so überrascht zugucken dürfen. Und dann trifft er den natürlich optimal, klar, keine Frage. Vielleicht trifft er den auch nur 5 von 10 Mal so, aber er trifft ihn so und hat das im Fuß und deswegen kann man da nicht überrascht sein. Und dann steht es plötzlich 0:2 und das auch, André, das ist ja fast das Schlimmste, hochverdient, aber jetzt machen wir ganz kurz einen Break, wir sind zwar noch nicht in der ersten Halbzeit durch, aber wir kommen dann gleich wieder nach einer kurzen Pause.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Ja, herzlich willkommen zurück, noch mitten in der ersten Halbzeit, liebe HörerInnen, bei Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Der Bartel auf der Alm, so heißt ja die Sendung und so ist es dann auch auf dem Rasen gewesen. Also André, wir liegen 0:2 zurück und jetzt doch aber, oder? Jetzt geht doch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Jetzt haben wir doch die gestandenen Profis, jetzt sind doch die Leute da.
Jetzt kommt der Ruck.
Jetzt.
Oder? Die Fans sind weiter voll da, pushen 100%. Die Mannschaft, starker Support, sowohl von den Fans sozusagen, die über die Gästekontingentkarten bekommen, als auch die sehr, sehr vielen Fans, die sonst so wie ich da quasi im Stadion verteilt waren. Es war wirklich immens viele Hannover 96 Fans dort. Und man hatte das Gefühl, so jetzt müssen sie aufwachen, so kann das ja nicht weitergehen. Und tatsächlich, man hatte auch nicht das Gefühl, als ob Bielefeld jetzt wirklich unschlagbar ist, auch nach dem 2:0 nicht, ja. So, und dann passiert es. Hannover 96 hatte bis zu dem Zeitpunkt keinerlei Kontrolle 20 Meter hinter dem eigenen Tor bis 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. So, also wirklich gar nichts. Und es war völlig klar, also spielerisch, wenn wir uns da heute nicht durchkombinieren, Tiki-Taka, Dreiecke bilden, kurze Pässe oder irgendwas, das wird nichts. Also was musst du machen? Lange Bälle und dann den zweiten Ball gewinnen und nachdrücken. Ich meine, wir spielen hier, das dürfen wir auch mal nicht vergessen, es ist Pokal, ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber es ist immer noch eine Drittligamannschaft, gegen die wir spielen. Und da dachte ich mir, gut, okay, jetzt kommt eine Umstellung. Dann hat Leitl reagiert, hat ja auch gewechselt. Gut,
Kunze, ja, bist du schon viel zu weit. Also ich finde, warte kurz. Ja, guck mal, ja, okay. Also wir waren in der 22. Minute beim 0:2 und dann ist 15 Minuten klar. Wir hatten jetzt mal Ansätze, so möchte ich es mal sagen. Und wir haben versucht, uns in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Dann kommen wir aber zu dem Punkt, keiner hat die Verantwortung übernommen. Die Leute stehen sich auf den Füßen. Es gibt mal Abschlüsse. Ja, Trezoldi, ich weiß gar nicht, ob es vor dem Doppelwechsel war. Ja, war es, kurz davor sogar. Trezoldi mit einer Riesenchance, aber auch da. Am Anfang
steht Ginter und Trezoldi auf den gleichen Ball laufen.
Und das ich dachte mir,
was machen die denn da? Und dann haben sie ja Glück, da Ginter gut die Situation gespielt, guten Pass gespielt.
Glück. Das ist es. Genau das ist es nämlich, wo ich sagte, als ich vorhin sagte, die standen sich sogar im Weg und ich meinte genau diese Situation. Ja, sie stehen auch, sich komplett im Weg. Sie wollen den gleichen Ball, denselben Pass wollen sie haben. Am Ende dann, okay, lösen sie es auf, indem Gindorf dann den Ball nimmt und ihn dann zurücklegt auf Trezoldi, der dann natürlich zu zentral auf den Torhüter abschließt, das muss man auch ganz klar sagen. Okay. Aber man zeigt sich mal in des Gegners Hälfte. Und dann, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, André, aber es war jetzt, glaube ich, nicht viel später hat unser Trainer reagiert. Ja, und zwar.
Oh, da bin ich aus allen Wolken gefallen.
Doppelwechsel. Also, ich muss schon sagen, das ist mal schon ein Statement. Das ist ein Statement, das muss man schon so ehrlich sagen. In der 37. Minute zweimal zu wechseln, ist ein Statement. Das heißt, wir nehmen Josh Knight raus. Der hat mich jetzt nicht. Also, der war jetzt nicht so dramatisch.
Nein, das war ein taktischer Wechsel. Das wäre ein taktischer Wechsel, Auflösung dieser Fünferkette.
Das ist richtig. Dreierkette. Okay, wir wollten auf Viererkette, genau. So, also, lass uns kurz die Wechselnummer benennen. Also ja. Rochelt, Yannick Rochelt unter der Woche, wir haben es in der Sendung gehabt, konnte er erstmal nicht trainieren, dann kommt er jetzt für Josh Knight, damit stellen wir um auf 4-4-2. Das heißt, wir lösen die Dreier-Fünferkette auf und gehen auf eine Viererkette und Christiansen kommt für Kunze. So, ist das wirklich verletzungsbedingt? Ich meine, der hat ganz schön auf die Socken gekriegt, okay. Aber ich meine gesehen zu haben, dass er nicht ganz zufrieden gewesen ist mit diesem Wechsel. Also ich dachte auch erst, oh, der hat jetzt 2-3 Mal auch gerade von Wörl hat da übel einen mitgekriegt und hat da schon sich den Knöchel gehalten und so. Bist du sicher, dass es ein verletzungsbedingter Wechsel war?
Ja, was heißt, bin ich sicher? Nein, natürlich bin ich nicht sicher, aber ich gehe ganz stark davon aus, weil er ja vorher auch lange auf dem Feld lag, musste behandelt werden, humpelte dann draußen an der Seitenlinie rum. Ich würde sagen,
dann könnte ich es verstehen, André. Weil ich würde sonst kritisieren.
Nein, das ist nicht zu verstehen.
Ich würde sonst kritisieren. Weil Leopold war für mich
der Schwächere. Der Wechsel war eine Katastrophe. Der Zeitpunkt war richtig, um ein Zeichen zu setzen. Schlimm genug, dass die Mannschaft so ein Zeichen braucht. Das absolut. Aber nochmal, wir hatten keinerlei Kontrolle in diesen Metern zwischen den Strafräumen. Keinerlei Kontrolle. Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel. Bielefeld ist besser in die Zweikämpfe, kommen alles. Was mussten wir jetzt also machen? Lange Bälle nach vorne, viel Platz überspielen und dann auf die zweiten Bälle gehen. Gerade wo du 2-0 zurücklagst. So, und wen bringt er? Und jetzt kommt, also es geht mir nicht um die individuelle Kritik. Es geht aber darum, da kommt Christiansen und da kommt Rochelt. Der arme Rochelt, der ist auch neu in der Mannschaft, das versteht, der kriegt auch Zeit, ist alles okay. Der wusste überhaupt nicht, wo er zu spielen hatte. Der wusste überhaupt nicht, was
er sein sollte. Ja, aber nicht das an ihm oder auch an Gindorf. Gindorf blieb nämlich eigentlich dann auf der Zehnerposition.
Ja, genau.
Doch Rochelt, genau.
Genau. Ja, wen das sieht, ist mir egal. Aber das war so offensichtlich wie irgendwas.
Und dann ist die Frage,
überhaupt mal, André, nicht im warte, Spiel gewesen hier, und weiterhin nicht da. Reingenommen worden ins Spiel.
Bleiben wir mal da. Boah. Rochelt, der sich als linke Zehn bezeichnet.
Ja, da stand laut aber Gindorf.
So, genau. Warum lässt du den dann nicht im Halbraum spielen und Gindorf direkt zentral? Der ist ja offensichtlich auch da.
Was soll ich denn, was fragst du mich? Was weiß denn ich? Ich habe das auch nicht verstanden. Ich war baff erstaunt. Deswegen, wenn du diese Wechsel machst, musst du dir was bei denken. Du kannst ja von mir aus Rochet als Zehner, als Spielaufbauer quasi hinstellen, als Ballverteiler und so weiter. Das kannst du ja gerne versuchen. Nochmal, ich glaube, es wäre die falsche Entscheidung gewesen. Lang und weit bringt Sicherheit, hätte uns da mehr geholfen. Aber das ist ja die Trainerentscheidung. Aber wenn du ihn auf, wenn du Rochet, der nicht der Spielmacher ist, wenn du den bringst, dann muss er sofort die Bälle kriegen, muss sofort der Ballverteiler werden und dann muss das über ihn alles laufen. Nichts ist über ihn gelaufen. Nichts. Dann hast du Vogelsammer vorne drin stehen, von den Stürmern her der kompakteste, der kräftigste, der körperlich stärkste, sage ich mal. Der hat nicht einen langen Ball bekommen. Nicht einen langen Ball. Der konnte gar nichts ablegen, der konnte gar nichts festmachen, der konnte gar nichts. Das war einfach, der war komplett aus dem Spiel genommen von uns selber, nicht von Bielefeld. Nicht von Bielefeld, von uns selber. So, und dann Christiansen. Also, wenn es eine Definition von aus der Form gibt, ja, dann ist das wohl bitte der. Da kann der vielleicht auch gar nichts für. Das ist ja der helle Wahnsinn, was der an Bällen verstolpert hat. Wie weit die Bälle abspringen, wenn er den Ball annimmt. Der ist einfach komplett im Moment woanders und vielleicht braucht er auch Zeit und auch dem gebe ich die Zeit. Das ist gar kein Abriss über den Spieler. Aber bitte, den kannst du doch da nicht bringen in der Situation, wo du 2-0 zurückliegst. Da musst du doch auf eine andere Idee kommen. Wir hatten
ja, aber wir haben ja nichts im Mittelfeld. Also wir hätten noch Lee gehabt, aber da kommen wir. Also ist die Frage.
Lee hätte ich sofort gebracht. Das wäre ja einer gewesen, noch, der genau, technisch stark rausnehmen ist.
Müssen. Ja. Hättest du Ginnert rausnehmen müssen? Ja. Dann hättest du aber Kunze drauf lassen müssen. Also wenn er verletzt gewesen ist, dann wäre. Also,
nein, du hättest die Doppel-6 also auflösen müssen.
Ja,
das du hast ja auch Rochel gebracht. Du hast doch Rochel gebracht.
Hättest natürlich auch dann mit Leopold, der auch eine richtig schlechten 30 Minuten hatte, als alleinige 6 spielen können. Ja,
wir können nicht jeden auswechseln.
Ja, gut, ich hätte aber eher Leopold ausgewechselt, ehrlich gesagt, weil Kunze zumindest sich noch gewehrt hat. Das will ich ihm mal zugute halten. Er hat sich gewehrt. Der hat die Zweikämpfe hat leider oft auf die Socken bekommen, aber er hat sich gewehrt. So, aber diese Wechsel, 37. Minute, klar, bis zur Pause passiert da nicht mehr viel, aber auch die Umstellung hat zumindest dann bis zur Pause gar nicht funktioniert. Also das wirkte eher, wie du es gerade schon geschrieben hast, zumindest mal Yannick Rochelt wie ein Fremdkörper und dann gehen wir mit diesem 0-2 in die Pause. Ja, ist aber 15 Minuten Zeit jetzt. Ne? Das heißt, du hast 15 Minuten Zeit.
Ja.
Du hast Zeit, die Mannschaft neu einzustellen. Du hast auch Zeit, vielleicht einzelne Szenen schon mal zu zeigen, den Leuten nochmal klar zu machen, wo sie zu spielen haben. Du hast alle technischen Möglichkeiten, Taktiktafeln, du hast ja alles. So. Hat ja in anderen Pokalspielen auch sogar auf dem Platz funktioniert mit Taktiktafeln. So. Also, das heißt, du hast ja dann die Möglichkeit, in den 15 Minuten komplett nachzujustieren. Dann kommst du aus der Kabine, bist auch früher da. Wirkst jetzt nicht voll motiviert, aber du bist zumindest mal früher auf dem Platz. Das möchte ich denen zugutehalten. Bist 4 Kilometer in der ersten Halbzeit weniger gelaufen als der Gegner. Zeigt also schon mal, gut, wir wollten die Spielkontrolle, dann lass den Gegner laufen. Ja, funktioniert hat es nur nicht. Weil mehr Ballbesitz hatte Arminia.
Ja, Moment, funktioniert hat es nicht. Es hat nicht in der ersten Halbzeit funktioniert, dass wir da einen Effekt rausgeschlagen haben. Aber genau was du sagst, es war doch allen im Stadion klar, sogar die Bielefelder haben gezittert. Wenn jetzt 96 aus der Kabine kommt, sofort Druck macht und relativ zeitnah das Tor schießt, dann kippt die ganze Geschichte. Dann kippt die ganze Geschichte. Es war, und dann kommen wir aus der Kabine, gut, jetzt war noch kurz diese Pyro-Geschichte, die hat auch nochmal 5 Minuten gedauert, aber ist ja egal. Dann geht das Ganze los und unser Druck ist exakt gar nicht vorhanden. Gar nicht.
Absolut richtig. Im Gegenteil, den ersten Abschluss hat auch wieder Arminia. Den ersten Abschluss hat auch wieder Arminia. Ich erinnere mich da an einen Schuss, ich glaube, im 16er von Wörl. Den Weinkauf aber sicher pariert, aber darum geht es gar nicht. Es muss ja jetzt ja nicht die Riesentorschance gewesen sein, sondern das erste Mal, dass sich eine Mannschaft dann im gegnerischen 16er zeigt, war halt wieder Arminia. Und es war wieder Marius Wörl, der Spieler, den wir ja als nicht gut genug für uns empfunden haben, wo wir über den sogar über den Verkauf nachgedacht haben, gesagt haben, okay, dann verlängern wir jetzt die Leihe mit Arminia, weil da scheint er sich ja ganz gut zu fühlen und dann bleibt er aber in unserem Besitz, in Anführungszeichen. Und also so einen wie Wörl hätte ich gestern auf dem Platz gerne gesehen, allerdings im anderen Trikot,
so, muss ich dann, ganz ehrlich sagen. Und dann greife ich jetzt mal ganz kurz vor, wir kommen aber dann nochmal in Ruhe zu, weil das, was du gerade gesagt hast, ab der 70. Minute habe ich mir da Strichliste gemacht auf meinem Handy, hatten 6 Spieler von Arminia Bielefeld Krämpfe. 6 von 11. Das heißt, die waren läuferisch am Ende, aber es sah bis zur 90. Minute überhaupt nicht so aus. Also, das war der Gipfel. Yannick Dehm hatte in der ersten Halbzeit schon, aber in der zweiten auch, Moroja übrigens auch, sich ein paar Mal den Ball hinten raus beim Rausspielen weit vorgelegt, um dann mit einem Sprint an den Gegenspieler vorbeizuziehen. Kein einziges Mal waren die schneller als die Bielefelder. Das hat mich sehr irritiert, weil Zweitligamannschaften und Drittligamannschaften ist normalerweise der Unterschied tatsächlich die Schnelligkeit. So, dann geht das Spiel weiter. Die Bielefelder, wie gesagt, dauern irgendwelche Krämpfe hinten raus. 96 Spieler optisch zumindest keine Krämpfe gehabt, auch alle fit gewesen. Hatten in keiner Situation das Gefühl hinterlassen, als ob sie körperlich weiter sind als die Bielefelder, um das ausnutzen zu können. So, okay, und wenn das alles nicht funktioniert und wenn du auch nicht zu Chancen kommst, das, wie gesagt, manchmal hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Dann gibt es aber noch eine Sache, die immer funktioniert. Und eine, also außer bei Hannover 96, aber eine Sache, die immer funktioniert, Standards. Standards. Mein lieber Herr Gesangsverein, wir hatten 8 Ecken. Es war ja schon der Running Gag um uns herum, waren auch viele 96-Fans. Running Gag. Erstmal wurden gefühlt 5 verschiedene Schützen zu den Ecken geführt, ja, weil alle es nicht hinbekommen haben. Es sind gefühlt von diesen 8 Ecken 6 auf den ersten Pfosten gekommen, nur wusste das keiner, außer die Bielefelder. Kein einziger 96-Spieler hat den ersten Pfosten attackiert, sodass da überhaupt eine Gefahr entstehen konnte. Die Ecken waren eine mittelschwere Katastrophe. Halb hoch erster Pfosten. Ich weiß, das hat bei uns Tradition, aber das darf einfach überhaupt gar nicht sein. So, und dann gab es überhaupt gar keine klare Zuordnung in der Offensive, was mit diesen Ecken passieren soll. Es war wie, gefühlt wirklich wie Kreisliga, wir hauen irgendwie den Ball da rein und hoffen aufs Beste. Es war eine Katastrophe. Und das Allerbeste war dann dieser eine Freistoß. Tresoldi holt noch glücklicherweise diesen Freistoß raus. Ich sag mal 19, 18 Meter da vom Tor weg, ziemlich zentrale Position. Da stehen 5 Leute von uns um diesen Ball rum.
Jetzt rauscht du aber durch alles durch hier, ja.
Nein, ich bin ja beim Thema Standards.
Ja.
Und also die kriegen nicht mal den Ball aufs Tor. Das war wirklich. Oh, Tobi, also, und da muss ich sagen, also wenn es nicht läuft und wenn du hast keinen Zugriff aufs Spiel und keine Ahnung was, es hast aber einen schlechten Tag und alles in Ordnung. Aber Standards, und du hattest ja welche, die so herzuschenken, boah. Das tut weh. Das tat einfach nur weh.
Absolut, auch wenn es nur 7 Ecken gewesen sind, aber wir hatten zumindest genug Standards und die kamen leider alle nur halb hoch, wobei oft war es schon Enzo Leopold, der sie getreten hat. Das war dann auch so meine Vermutung, dass...
Ja, Enzo Leopold, Ise, also war ja alles dabei.
Ja, Ise wurde eher immer
Ecke einmal auf Rochelt, der da...
Ja, genau, das haben sie immer wieder. Rochelt stand immer wieder bereit für so eine kurze Variante, also die Ecken waren alle scheiße. Trotzdem gab es so ein paar Minuten im Spiel, wo ich dachte, okay, jetzt bäumen sich so ein bisschen auf. Ich erinnere mich an die verunglückte Christiansen-Flanke, die dann zum Torschuss wird. Wenn sie ein bisschen mehr Druck hat, wird sie sogar noch gefährlicher. Eine anschließende Ecke, wo Neumann einfach mit Brachialgewalt versucht, den Ball ins Tor zu schießen und dann auch vor allem an Neumann, der sich permanent in die Offensive, also der, dem habe ich abgekauft, dass ihm das richtig stinkt, was da auf dem Platz passiert, weil der überhaupt nicht mehr hinten zu finden war. War auch nicht schlimm.
Der wollte das jetzt persönlich an sich reißen.
Der wollte das persönlich an sich, das funktioniert natürlich aber auch nicht. Also einer allein kann es dann auch nicht, aber genau das Gefühl hatte ich nämlich auch, dass Neumann derjenige ist, der das so richtig angekotzt hat und er deswegen versucht hat, dieses Spiel nochmal aus eigener Kraft umzudrehen, sei es dadurch, dass er sich nach Standards den Ball noch in den zweiten Ball erobert oder aber, dass er gleich von hinten durchmarschiert und versucht irgendwie
alles stehen zu lassen. Aber wir reden jetzt quasi 70., 75. Minute.
Wir reden jetzt schon zum Spielende.
Genau, ja, da war diese Druckphase von 96, da sah es auch gut aus und da hatte man noch das...
Wenn da das Tor fällt, André,
geht noch was.
Da 70. Geht noch was, bis 80. so dachte ich so. Ne? Danach,
genau.
Danach war es aber schon wieder raus.
Ja, und jetzt kommt, das ist der Gipfel, ab der 80. Minute. Du hast noch 10 Minuten bis zur 90. Und es war total klar, das gibt locker noch mal 6-7 Minuten Nachspielzeit. Am Ende waren es ja sogar 9. Das heißt, ab der 80. Minute hättest du noch 20 Minuten gehabt. Das ist ja eine halbe Halbzeit. Ja, so. Und da kommt gar nichts mehr. Da kommt einfach gar nichts mehr. Das war so wenig, Tobi. Das war einfach so wenig. Und da muss ich sagen, man hatte vorher schon das Gefühl im Spiel, dass Einstellung und so wird immer gesagt. Ich meine, klar wollen die alle gewinnen, das ist doch nicht das Thema. Aber dieses, ich verlasse mich auf den Nächsten, ich gebe den Ball ab, ich gebe die Verantwortung ab, der wird schon irgendwie richten. Das war so offensichtlich und das war gerade ab der 80. tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Keiner hatte die Verantwortung übernommen, keiner wollte die Verantwortung übernehmen, keiner, gut, ein bisschen der Neumann, du hast recht, aber ich meine, der ist Abwehrspieler, aber es fehlte einfach an diesem Willen, hier noch was zu reißen. Und da muss ich sagen, diese Mentalität hat dann Markus Mann später als Schlafwagenfußball wahrscheinlich bezeichnet. Ich glaube,
das meint er. Ja, machen wir auch gleich. Also das, aber erstmal gucken wir noch, also wir haben dann noch mal ein bisschen was versucht, ne? Wir haben dann noch mal in Gang haben gebracht für 10 Minuten. Oder
ach du grüne Eule!
Letzten Endes waren es dann 20 Minuten wegen der Nachspielzeit.
Erdmensch 2.0.
Genau, wir haben Eze, hast du schon angesprochen, der kam dann mal für Dehm und Nielsen kam für Dick Gindorf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also keiner dieser Wechsel hat mich jetzt so überzeugt, dass ich sagen würde, dadurch wurde irgendwas besser.
Der Gangkamp kam aufs Feld, das war der Gipfel. Der sah, der übrigens, da muss ich mal sagen, der sieht super durchtrainiert aus. Also der ist wirklich, der, also da, Fitness kann man dem nicht vorwerfen. Da ist der auf dem Platz, der ist frisch, der ist knackig, ja. Da kriegt der bestimmt 6-7 Minuten keinen Ball.
Genau.
Der hat Kajang gespielt.
Ja, das haben wir auch wahnsinnig gemacht.
Ich dachte, was war das denn jetzt?
Ja. Also völlig richtig. Es ist absolut genau das, was ich auch gedacht habe. Wieso kriegt der denn den Ball nicht?
Auf den Platz
und wieso kriegt der den Ball nicht? Genau, nicht einmal. Nicht einmal. Und dann ist er noch durch Fouls aufgefallen. Also ganz, ganz bittere Kiste. Und am Ende dann auch, also danach der 80. Und dann waren es ja noch 20 Minuten, so ehrlich müssen wir ja sein, aufgrund der Nachspielzeit. Ich erinnere mich an keinen Torschuss. Ich erinnere mich nur daran, dass die Bielefelder wollten das Spiel noch zu Ende bringen, ist klar. Und wir waren einfach, ja, ich weiß es gar nicht, konsterniert.
Wir haben uns im Schicksal ergeben, so war es. Es war offensichtlich, es war kein, diese DFB-Pokalspiele sind ja, wenn du verlierst, bist du raus. Das sind ja K.O.-Spiele. Es war überhaupt nicht das Gefühl da, dass das hier, so nach dem Motto, es stand ja nicht 0-0, aber nach dem Motto, komm, es steht 0-0, wir nehmen den Punkt mit. Gefühlt war das,
ja, genau. Das
die Haltung auf dem Platz.
Ja, absolut. Am Ende haben wir dann 56% Ballbesitz, trotzdem hat Namia, glaube ich, 6 Kilometer mehr gelaufen als wir. Also, ja. Ernüchterndes Spiel, dann gab es den Abpfiff und Bielefeld feiert. Jetzt gehen wir gleich weiter. Nach einer kurzen Pause gucken wir nochmal auf die Reaktionen, dann auch von einzelnen Spielern, von den Fans auch gerne, die wirklich durchgesungen haben. Das muss man ihnen ja lassen. Also, die haben da ihre eigene Party gemacht. Gucken dann auch mal, was André schon gesagt hat, wie geht es jetzt so weiter, was muss passieren, was muss nicht passieren, was ist eigentlich mit unserem Dreijahresplan und warum hört hier eigentlich keiner mehr auf Verbote von Martin Kind. So, machen wir aber das gleich, nach einer kurzen Pause. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, vorwärts nach weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de regt sich auf über das DFB-Pokal-Debakel auf der Alm. Es ist also 0-2 aus 96-Sicht ausgegangen. Die Mannschaft geht geschlossen in die Kurve und möchte sich für den überragenden Support bedanken. André, und
das wirkte nicht so. Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Mannschaft bedanken wollte. Das sah überhaupt nicht so aus.
War eher eine Pflichtübung?
Also ich glaube, die hatten ein bisschen Schiss, was jetzt kommt, weil als sie dann in Richtung Kurve geschlichen sind, na gut, wir wollten so ein bisschen Demut deutlich machen, gab es tatsächlich immens laute und klare Pfiffe und auch gewisse, wie nennt man das, Halsabschneider-Gesten oder irgend sowas. Also es wirkte jetzt nicht so, als ob man jetzt so hundertprozentig zufrieden war. Dann gab es aber mit Zieler und dem Vorsänger da eine kleine Aussprache und danach gab es auch ein 96, alle, alle, irgend sowas. So, das heißt, die sind da nicht in Unfrieden auseinandergegangen, aber die Mannschaft ist sicherlich nicht in die Kurve gelaufen, um sich wirklich zu bedanken. Das sah mir nicht so aus, aber das ist auch völlig egal. Enttäuschung nach dem Spiel auf beiden Seiten ist ja auch gerechtfertigt.
Ist gerechtfertigt. Es wäre schlimm, wenn nicht, ne? Wäre schlimm, wenn
nicht. Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Ja gut, gegen Preußen-Münster sah das anders aus, ja? Da war ja das Spiel auch scheiße, aber da haben ja die Fans den Spielern gesagt, war alles gut, Jungs, weiter geht's, kein Problem. Ich denke, das konnte man nach dem Bielefeld-Spiel nicht sagen. So, ich habe ja jetzt auch, wir haben jetzt viel über dieses Bielefeld-Spiel gesprochen. Tatsächlich ist das aber nur ein Symptom. Mir geht es eigentlich gar nicht um dieses Spiel, dieses eine Spiel, sondern wir müssen mal losgelöst von diesem Spiel mal ganz kurz die Situation betrachten. Wir haben gegen 3 Mannschaften gespielt, in Pflichtspielen in dieser Saison, die im letzten Jahr noch dritte Liga gespielt haben. Und wir haben in diesen 3 Pflichtspielen gegen letztjährige Drittligisten eine brauchbare, eine passable Halbzeit gesehen. Das macht mir Sorgen, denn die nächsten Mannschaften, die kommen oder zu denen wir fahren, wie auch immer du das da nennen willst, ist der Hamburger SV, der kommt jetzt als nächstes. Dann fahren wir nach Düsseldorf, dann kommt Kaiserslautern, dann fahren wir nach Paderborn. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt kriegen wir die Kurve und die Mannschaften liegen uns. Aber Tobi,
Ich sag das erstmal nicht. Aber lass uns noch mal kurz im Pokalspiel bleiben. Ich will mal ganz kurz auf die Reaktion auch eingehen. Also auch unser Trainer war nicht zufrieden, der ganz klar gesagt hat, wenn du so spielst, wie wir es heute gemacht haben, ist es beim ambitionierten Drittligisten wie Bielefeld nicht möglich. Ich möchte ergänzen, bei keiner Mannschaft der Welt möglich im Übrigen, dass wir weiterkommen. Wir sollten nicht vergessen, dass Fußball ein Lauf- und Kampfsport ist und dass wir an unser Limit kommen müssen, um Spiele zu gewinnen. Ja, aber André, toll, dass er das sagt. Aber
wer ist für die Einstellung zuständig?
Ja, genau, danke.
Sorry.
Sorry. Also das ist für mich wieder so eine hohle Phrase, so eine Plattitüde, die man dann so raushaut. Wir müssen ja unser Limit. Dafür bist du zuständig, mein Freund. Das ist seine Aufgabe.
Nicht zum ersten Mal. Wir haben ja also dieses Mentalitätsproblem. Absolut. Ja. Und das Mentalitätsproblem, auf was du jetzt rekurrierst, ist nicht zum ersten Mal. Es ist nicht zum ersten Mal.
Auf keinen Fall zum ersten Mal, ganz im Gegenteil. So. Ja, neben dem dann aber deutlich, muss man nicht drum rumreden, das war schlecht. Wir fahren nach Hause und jetzt wird es interessant. Jeder hat eine Denkaufgabe, an was es und dann jetzt persönlich und in der Mannschaft lag. Ja, gut, in Ordnung. Ja,
aber die haben uns doch vorher erzählt, dass in der Mannschaft alles stimmt, es ist alles super, tut die Stimmung.
Aber völlig interessante Mannschaft. Interessante Aussage. Jeder hat jetzt eine Denkaufgabe, an was es auch persönlich gelegen hat.
Ja. Also,
Halzenberg hat dann nur eine hohle Phrase drin, aber das zumindest fand ich mal, also Yannick Dehms Aussage fand ich interessant. Noch viel interessanter aber ist die Springerpresse nennt es sogar eine Wutrede, ein Wutausbruch. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Einfach eine ganz deutliche, klare Ansage. Markus Mann hat nämlich nach dem 0-2 gesagt, das ist eindeutig zu wenig. Ich kann mir das langsam nicht mehr angucken. Vor lauter Wunsch nach Spielkontrolle schlafen wir ein. Das ist Schlafwagenfußball. Wir kriegen zum zweiten Mal innerhalb von 8 Tagen vorgemacht, wie man Fußball spielt und worum es beim Fußball geht. Wenn wir das nicht verstehen, ohne weitere Aussage, wir sollten ganz schleunigst aufwachen, weil das gucke ich mir nicht mehr lange mit an. Dann wurde er nochmal gefragt, ob das auch eine Kritik am Trainer ist. Dann hat er gesagt, na, ich glaube, es haben heute alle verloren. Ne? So.
Ja, aber
das ist letzte Woche in Münster gekommen, wie man es erwarten konnte. Es ist heute gekommen, wie man es erwarten konnte. Und wir sind die Einzigen, die jedes Mal überrascht sind. Und irgendwo müssen wir den Fehler finden, warum das so ist. Es ist nichts Überraschendes passiert heute. Außer, dass wir jedes Mal ins Spiel gehen und plötzlich merken, dass es nicht so läuft, wie wir uns das gerne wünschen würden. Dann erstmal einen Rückstand brauchen, um überhaupt irgendwie zu realisieren, dass hier ein Fußballspiel läuft. So geht es einfach nicht. Deutliche Worte, deutliche Kritik an Mannschaft und Trainer.
Ja, absolut, absolut. Das ist absolut deutlich. Die Problematik ist ja nur, er hat ja die Mannschaft auch mit zusammengestellt und hat sich auch für den Trainer ausgesprochen und den Trainer die ganze Zeit den Rücken gestärkt. Also dementsprechend muss er da sich ja auch mit ins Boot nehmen. Zudem finde ich, dass gerade die Aussage, Preußen Münster und Arminia Bielefeld haben uns gezeigt, wie eigentlich Fußball gespielt wird, ist ja der Witz als solcher. Die haben einfach überhaupt nicht, das sind ja keine qualitativ hochwertigen Mannschaften, die den Anspruch haben, Bundesliga zu spielen. Also Und der Satz von, ich glaube, Leitl war es, gegen so eine Mannschaft kann man dann halt nicht bestehen, wenn man nicht läuft und spielt und tralala. Ich meine, das ist ein ambitionierter Drittligist, aber wenn wir gegen die schon nicht bestehen können, was heißt denn das in der Quintessenz? Dann spielen wir nächstes Jahr auch dritte Liga und nicht mal ambitioniert. Also ich bitte euch. Also nochmal, man darf verlieren. Ich habe gar kein Problem, wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Wir sind die FC Bayern München, das ist mir alles klar. Nur wir müssen einfach mal gucken, es gibt gewisse Wertigkeiten. Und sicherlich verliert man auch mal wichtige Spiele und das ist ärgerlich. Ich erinnere mich an Kaiserslautern, Rückrunde, damals, wo man im Prinzip diesen Schwung weggeschenkt hat. Das ist auch ein wichtiges Spiel und das ist super ärgerlich, wenn man das nicht gewinnt. Nur heute, also gestern hätten wir mit einem Sieg gegen einen ambitionierten Drittligisten einfach mal 418.000 Euro bekommen. Nämlich für das Erreichen der zweiten Runde.
Ja,
so,
gut.
Und für das Erreichen der dritten Runde gibt es 837.000 Euro. Wir sind mit Leitl einmal in die zweite Runde gekommen und zweimal in der ersten Runde ausgeschieden. Nochmal, das kann alles passieren. Aber wir reden immer darum, wir haben kein Geld. Wir reden immer darum, wir können uns nichts leisten. Wir reden immer darum, wir können uns die und die Spieler nicht holen, weil wir müssen ja nur einmal in die zweite, dritte Runde kommen und schon wäre die Ablösesumme von einem Zweitliga-qualitativen Hochleistungsspieler drinne. Und das ist doch scheiße. Das sind doch wichtige Spiele für Hannover 96.
Absolut.
Ein Kumpel von mir hat im Stadion gesagt, sie verlieren mit Absicht, ist natürlich nicht so, aber sie verlieren mit Absicht, weil sie Angst haben, dass sonst mit dem Geld eine vernünftige Konkurrenz gekauft wird. Also das Gefühl muss man jetzt schon haben.
Auch eine schöne, auch eine sehr, 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 sehr schöne
Aussage. Ist natürlich
aber ist Spaß, aber... Aber ist es nicht eigentlich egal, ob du in der ersten oder zweiten Runde raufsiegst? Also ist es nicht eher für so einen kleinen Verein...
Die 418.000 Euro nehme ich gerne mit, du. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja.
Plus noch volles Stadion, Hälfte der Einnahmen. Also können wir darauf verzichten?
Das weiß ich nicht, aber ist es nicht im Zweifel egal, ob es erste oder zweite Runde ist, viel weiter kommen wir sowieso nicht.
Na, prinzipiell ist das egal, aber dann lieber zweite.
Absolut bin ich ja bei dir. Aber ist das vielleicht auch eine Einstellungssache, dass die sich sagen, komm, ist eh egal, konzentrieren wir uns auf die Liga oder mache ich es damit
denen? Kann das denn sein?
Also mache ich es denen zu einfach mit so einer Aussage?
Also ich habe auch das Gefühl, dass die Einstellung nicht gepasst hat, dass sie nicht bis in die Haarspitzen motiviert sind und das Spiel unbedingt gewinnen wollten und alles versucht haben. Und am Ende sind sie halt knapp gescheitert, schade, aber haben alles gegeben. Das Gefühl hatte ich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das ist eine Einstellungsfrage. Es ist nicht das erste Mal. Ich beobachte das seit 3 Jahren. Du hast vorhin den 3-Jahres-Plan gesagt. Ich will jetzt ja gar nicht so drauf rumreiten, aber wir sind sukzessive nicht besser geworden. Wir haben uns sukzessive nicht weiterentwickelt.
Ist es so? Aber wir sind im ersten Jahr waren wir 10., im zweiten Jahr waren wir 6. Das ist erstmal eine Weiterentwicklung. Wir haben Spieler wie Bright Airbnb geholt und dann für 6,5 Millionen wieder verkauft.
Ist ja, erstmal und was eine folgt daraus?
Ja, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Was machen wir mit dieser Kohle? Also, ja. Was wir mit Leitl jetzt wirklich nie absprechen können, ist, dass er dann auch Spieler besser gemacht hat, auch in Derek Köhn. Ja, und Bright Airbnb
sind zwei Beispiele, ja,
Enzo Leopold ist aber noch da, Nicolo Tresoldi, also er ist jetzt nicht der schlechteste Trainer, den wir jemals hatten, das müssen wir jetzt auch so ehrlich sagen. Nein. Und der baut schon
auf die Jugend. Das sage ich auch nicht.
Das ist also, ich glaube, bei anderen Trainern hätten wir nicht so viele Leute, die dann die Durchlässigkeit.
Ja, aber ich würde sagen, wir hätten auch andere Trainer haben können, die hätten jetzt auch nicht, das ist auch nicht besser
und
auch
möglich. Nicht schlechter gemacht. Ja, absolut möglich. Ich will nur sagen, also das will ich ihm nicht absprechen. Was ich ihm aber doch absprechen möchte, ist, dass er seine Mannschaft richtig auf den Gegner einstellt. Das ist letzte Saison schon oftmals ein Problem gewesen. Wie oft erinnern wir uns an Spiele, wo wir 0-2 zur Halbzeit zurückgelegen haben, dann alles umgestellt haben oder auch nicht zurückgelegen haben und dann trotzdem die Taktik über den Haufen geworfen haben, um zur Halbzeit 2-3 Wechsel zu machen und alles umzustellen. Gestern sogar schon früher. Analysiert er also die Gegner falsch? Stellt er die Mannschaft auf die Gegner falsch ein? Und das dann wirklich, das zieht sich dann durch. Vom ersten.
Also wenn das mal passiert, Tobi, dann kann man ja sagen, der Trainer ist reflektionsfähig und kritikfähig und ist sogar in der Stärke, dass
er sich verändert. Habe ich oft gesagt, aber es passiert
nicht so oft. Aber wenn das so oft passiert, wollte ich gerade sagen, wenn das so oft passiert, weiß nicht, ob das ein Zeichen von ausgewiesener Qualität ist.
Das Gegenteil ist der Fall.
Da teile ich deine Kritik. Nur jetzt nochmal. Ich bin ganz ehrlich, ich war nicht ganz unglücklich über das 0-0 bei Preußen Münster, weil ich gedacht habe, super, der Weckruf kommt rechtzeitig vor dem DFB-Pokalspiel. Hätten wir das Spiel durch dann in Gang kam, Tor in der letzten Minute da noch gewonnen als Beispiel, wo er den Ball in die Latte macht, wäre ja möglich gewesen, hätte ich mir gedacht, boah, schön, wir haben 6 Punkte, das ist natürlich geil, aber möglicherweise übertüncht das auch ein bisschen. So, aber ich habe gedacht, nach dem Preußen-Münster-Spiel, jetzt ist es klar, das reicht nicht und es müssen alle wieder diesen Schritt mehr machen, sich ein bisschen mehr darauf fokussieren, was ihre Stärken sind und was da auf dem Platz passiert. Und dass dann dieses Bielefeld-Spiel nach diesem 0-0 passiert, das hinterlässt mich ratlos.
Absolut, aber was ist denn jetzt die Quintessenz daraus? Also Qualität des Kaders, hast du gesagt, ist augenscheinlich nicht gut genug. Was auch immer. Fußballerisch, mental, was auch immer. Wir haben Baustellen im Kader. Ich würde sagen, bleibt die linke Seite, bleibt es. Also Luis Oppi täte uns ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bleibt das Mittelfeld im Zentrum. Also Rochelt alleine kann es nicht reißen. Lee, ich weiß gar nicht, warum wir den geholt haben. Bisher noch keine Spielminute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl in Münster als auch gestern in Bielefeld hätte er es jetzt nicht schlechter machen können und wenigstens vielleicht nochmal einen Puls gebracht. Ein Spieler, der nicht so oft gespielt wurde, den man nicht im Videostudium in der Mannschaft hätte haben können.
Ja, also, und der vor allem mal 1-gegen-1 zieht und möglicherweise durch einen Dribbling auch mal gewinnen kann, der vielleicht mal einen Raum reißt, das wäre nicht ganz schlecht gewesen.
Völlig außen vor.
In beiden Spielen.
Ja, völlig außen vor ist der Junge.
Ja, aber das sind ja einige Spieler, auch die gestandenen Spieler. Ich meine, guck mal, Vogelsammer unterhalb der Woche sagt, er ist hier nicht als Joker, er möchte gerne in die
Stadt. Auch interessant, ja.
So, dann darf er von Anfang an spielen und ist, also das war ja Mobbing, was mit dem passiert ist. Den haben sie ja komplett aus dem Spiel gehalten. Vogelsammer hat doch Stärken, das wissen wir doch Mobbing. Aus dem letzten Jahr. Da musst du den noch mit seinen Stärken da einsetzen. Der wurde ja komplett links liegen gelassen. Das ist ja. So, Gindorf zum Beispiel, ja, auch so ein Ding. Gindorf war echt bemüht. Ja, hat viel, viel möglich gemacht. Alles, was gefährlich war, lief über Gindorf. Also die 3-4 guten Aktionen, die wir hatten in der ersten Halbzeit, liefen über Gindorf. Aber der lief da wirklich vogelwild rum, ob er da was dafür konnte oder der Trainer. Ich weiß es doch am Ende auch nicht, was sie da besprochen haben. Aber es passte einfach schlicht und ergreifend gar nicht. Du hattest das vorhin skizziert. Abwehr, diese mentalen Aussetzer mit den Pässen da durch die Mitte. Wenn das einmal passiert und wird bestraft, ärgerlich, aber beim ersten Mal wurde es ja nicht mal bestraft. Warum kommt nicht von draußen der Einwurf, Leute, lang raus das Ding, lang raus, einfach mal um kurz Sicherheit zu schöpfen und 10 Minuten später könnt ihr wieder anfangen, da hinten rauszuspielen. Das sind alles solche Sachen, die verstehe ich nicht. Das zentrale Mittelfeld, da gab es überhaupt, die haben nicht einen Ball nach vorne getragen. Wenn wir dann mal in der gegnerischen Hälfte mit dem Ball waren, gab es nie den Pass nach vorne. Es gab immer den Pass nach hinten, quer, quer, nach hinten, quer, quer, nach hinten. Es war, das ist einfach ideenlos zu wenig. Und man hat das Gefühl, dass es keine Abläufe gibt.
Das ist dieser Schlafwagenfußball, den Markus Mann
ja, okay, kritisiert. Ja, okay, das ist der Schlafwagenfußball.
Aber was machen wir jetzt damit?
Keine Idee.
Aber was machen wir jetzt damit? Was brauchen wir jetzt? Also, Transferfenster ist noch offen. So, gut. Also
qualitative Verstärkung brauchen wir. Mitte, zentrale, also Innenverteidiger?
Ich sag mal vier, genau. Innenverteidiger ist Nummer 1.
Ja, absolut. Innenverteidiger, linker Verteidiger.
Linksfuß, linker Verteidiger oder linker Stiegenspieler, absolut richtig. So,
ja.
Im Zentrum brauchen wir trotzdem noch jemanden. Egal, Lee und Rochelt reichen mir da nicht. Wir brauchen im Zentrum jemanden. Der auch das Spiel von hinten heraus lenken kann, haben wir nicht.
Ja, exakt.
Oder wenn es so. Und vorne nur Tresoldi ist auch zu wenig. Also ja, brauchst du 4 Spieler.
Aber 4 mit Qualität, nicht noch mehr für die Breite.
Für die Breite. Danke. Und nicht ausgeliehen. Denen es eigentlich scheißegal ist, die hier kommen und nächstes Jahr wieder woanders sind. Also schon fest verpflichtend, schon mit Qualität. Ja,
aber die werden wir nicht kriegen. Wir werden keine 4 Spieler kriegen.
Aussichtslos.
Aber immerhin etwa so. Und dann muss ich sagen, worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist, dafür haben die noch Zeit und das, nochmal, kein Abriss, aber worüber ich mir echt Sorgen mache, ist die Zusammenstellung der Position dieser Mannschaft. Also wenn wir uns nochmal den Rochelt angucken, ja, ich will jetzt hier keinen so einen Besuschkow-Orakel aus dem armen Jungen machen, aber Lecco Mio, hey, der hatte auf dem Platz mit Seymourou ja diskutiert, die haben sich da angefaucht, die haben da gestikuliert, weil er, als er dann auf einmal in die linke, Gindorf war dann raus, zweite Halbzeit, auf der rechten Seite war, hat da überhaupt nichts gepasst. So, dann ist er ja wieder links rüber, dann kam ein Gangkamm, da hat er auch nicht gepasst. Da haben sie wieder zurückgewechselt. Ich dachte mir, was ist denn hier los? Wie kannst du denn 10 Minuten Verschluss, du liegst 2-0 hinten, du musst jetzt langsam mal Druck aufbauen, wie kannst du denn jetzt anfangen, da die ganze Zeit zu wechseln? Und da ging es nicht darum, nicht ausrechenbar für den Gegner zu sein. Das war einfach eine Katastrophe. Dann diese kurzen Ecken. Da stand er da relativ lustlos auf Höhe der 16er-Ecks.
Ja,
was macht er denn da? Da ist er doch komplett verloren. Er zieht keinen Verteidiger raus. Er ist überhaupt nicht anspielbar bei der kurzen Ecke. Selbst wenn der Ball warum auch immer zu ihm kommt, dann ist das eine Halbfeldflanke, die er reinbringen kann. Das ist doch Käse. Dann soll er ein bisschen Elan die kurze Ecke anlaufen, um einen Spieler rauszuziehen. Oder was weiß ich. Oder sonst wohin gehen. Also wirklich, es passte vorne bis hinten nicht. Und das macht mir Sorgen, weil das sind Sachen, die kannst du im Trainingslager ansprechen. Du kannst die Position bei ruhenden Ball kannst du ansprechen. Wer ist wo, was, wann, wie, was. So, gar nichts. Das wirkte gar nichts. Es wirkte wirklich komplett, huch, wir haben den Ball, was machen wir? Einfach mal reinschießen. Und da muss ich sagen, das macht mir in der Phase der Saison, drittes Pflichtspiel, tatsächlich echte Sorgen, weil da noch offensichtlich das Konzept, die Startelf, die Achse, alles das, was unser VNW-Pod-Trainer Kine immer hier erzählt, das ist doch überhaupt nicht da. Noch überhaupt nicht da. Ich habe keine Achse gesehen.
Ja, oder sie funktioniert nicht. Oder sie funktioniert
einfach nicht. Oder sie funktioniert nicht. Ja gut, okay, ja.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, es sind immer erst 3 Spiele gespielt, also 2 Ligaspiele, 1 Pokalspiel, haben wir noch Zeit, aber du hast natürlich nicht Unrecht. So ein bisschen Sorge kann man haben und gerade du hast die nächsten Gegner angesprochen mit dem HSV, mit Fortuna Düsseldorf, mit Kaiserslautern und Paderborn, alles keine Selbstläufer. Auch Lautern hat Ambitionen im Übrigen, das möchte ich mal erwähnen. Ne? Da ist ja Paderborn.
Die sahen ja auch nie gut aus in der letzten Zeit.
Das ist leider wahr. Und da ist Paderborn an sich noch der leichteste Gegner.
Mit der Tabellensieger in der zweiten Liga?
Ja, ist dann aber im Vergleich zu den anderen Kadern schon noch der leichteste Gegner. Und das will was heißen.
Wann hat denn Onkel Tobi das letzte Mal einen Sieg in Paderborn gesehen? Da möchte ich aber
also ja gut, das ist ja aber unsere, ja, okay. Ist ja unser Angstgegner. Okay. So. Und ich bleibe dabei, trotzdem der leichteste Gegner. Dann siehst du mal, wie schlimm es um die nächsten Spiele steht. Ja. Irgendwann reißt jede Seele. Wir waren auch mal für Hamburg der Angstgegner, da sind wir schon lange nicht mehr. Also ich habe.
Ja, ich teile es.
Worauf hinaus will, ist, also eigentlich haben wir schon wieder Druck auf den Kessel, so ähnlich wie es in der letzten Saison nach dem Elversberg unentschieden war und Martin Kind da auch einen Abriss gemacht hat, hat Markus Mann jetzt nach dem Pokalspiel einen kleinen Abriss gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht und wenn wir uns mal ausmalen, dass wir zu Hause gegen Hamburg vielleicht 0-3, 0-4, Gott möge es verhüten, aber dass wir 0-3, 0-4, 0-4 da auf die Mütze kriegen, wird die Stimmung jetzt auch nicht besser. Und ich bin tatsächlich gespannt, A, was noch passiert in Bezug auf den Kader und B, wie fest ein Stefan Leitl da im Sattel sitzt und wie lange sich das
Markus Mann... Aber du hast Markus Manns Kritik auch als Cheftrainerkritik gelesen.
Ich habe sie so verstanden, Ich habe sie so verstanden.
Ja, wenn du das aber so verstanden hast, dann ist er ja angezählt, dann wankt er. Und mir ist jetzt unklar, was er leisten müsste, um dieses Wanken wieder in Stabilität
zu setzen. Naja, die Mannschaft...
Da müsste er ja wirklich gegen Hamburg gewinnen, da müsste er wirklich gegen Düsseldorf
gewinnen. Nee, müsste er nicht. Er müsste nur eine Mannschaft, die Mannschaft besser einstellen und nicht dieses Phlegma.
Aber du meinst zwei Niederlagen in Folge? Zwei Niederlagen in Folge?
Nee, meine ich nicht. Dann ist er weg.
Ja, okay.
Nee, dann ist er weg. Das denke ich, also wenn es denn die Trainerkritik war, als die ich sie verstanden
habe. Also ich fand die sehr früh, die Trainerkritik. Wenn es eine Trainerkritik war, fand ich sie sehr, sehr früh. Sehr, sehr früh.
Was sehr bezeichnend ist. Also da scheint da auch nicht alles im Innenverhältnis zu stimmen. Das möchte ich mal vorsichtig formulieren. Also kann nicht. Tut mir leid.
Exakt.
Kann nicht. Und das ist dann was anderes, als ob Martin Kind da aus Großburg-Wedel da rumposaunt. Das macht er ständig. Aber der so nah am Trainer dran ist, der Markus Mann, wenn der so einen Abriss veranstaltet, und das war natürlich auch auf die Spieler gemünzt, 100%, aber auch auf den Trainer. Weil Einstellung und dieses, wir wollen Spielkontrolle und wir spielen nicht richtig Fußball, ist schon eine klare taktische Kritik. Und das trifft den Trainer. Das trifft den Trainer zu 100%. Und das,
und ich glaube auch,
das ist gefährlich auch.
In der Mannschaft steckt individuell viel, viel mehr Potenzial. Ein Christiansen muss in der Lage sein, den Ball anzunehmen, ohne dass er 5 Meter verspringt. Ein Harvard Nielsen muss in der Lage sein, mal einen Ball festzumachen. Ein Tresoldi muss in der Lage sein, so eine Chance dann im Zweifel eben auch mal mit ein bisschen Glück reinzuspielen. Also ich will sagen, die Ecken zum Beispiel, wir haben drüber gesprochen, es ist so viel Luft drinnen, nur ich sehe einfach nicht, warum jetzt der Turnaround kommen sollte. Ich hoffe darauf, vielleicht hat das jetzt alles dazu geführt, dass der große Turnaround kommt. Ich bin mit 4 Euphorien in die Saison gegangen. Jetzt nicht Aufstieg und so, aber ich muss sagen, ich bin echt am
Boden. Sag doch nicht, ey, bist du? Du bist mit der Erwartung Aufstieg. Du hast es sogar öffentlich proklamiert, Herrgott.
Ja, da bin ich jetzt aber weg von. Also das muss ich schon fairerweise
sagen. Ja gut, aber du bist trotzdem damit die Erwartung gestartet.
Ja, hatte ich, ja, also Aufstieg, okay. Aber ich hatte tatsächlich die Erwartung, dass wir die letzte Saison nochmal besser werden. Das hatte ich wirklich als Erwartung. Es kann ja noch alles kommen. Wir haben noch 32 Spiele.
Ich wollte gerade sagen,
aber es muss ein fundamentaler Mindchange kommen. Ansonsten dümpelt das schlechter als die erste Saison. Und wenn wir in so einem Abstiegsstrudel drin sind und wenn die Meinung von Leitl wirklich ist, dass wir gegen ambitionierte Drittligisten nicht mehr mithalten können, ja, wo soll denn das enden? Also das kann es nicht sein, deswegen muss da was passieren. Nein, es muss was passieren.
Es muss was passieren. Das Wort Abstieg habe ich gestern auch relativ häufig gelesen. Aber
Abstieg.
Habe ich gelesen, ja, aber es ist 96.
Das nehme ich jetzt nicht im Mund. Nein, das nehme ich nicht im Mund.
Hast du gerade im Mund genommen, aber okay.
Dann nein, ich habe halt gesagt, es muss was passieren.
Du hast dann gesagt, dann kannst du in einen Abstiegsstrudel geraten, hast du gesagt. Aber es ist geschenkt, alles gut, ich weiß, wie du es meinst. Ja, aber was mich nur wundert, ist eben, dass gestern auch wirklich extrem, ich habe auch ganz bewusst mal geschrieben, Freunde, viel zu früh über den Trainer zu diskutieren. Oh ja, das sahen aber schon einige anders. Und ihr habt ja nicht Unrecht.
Wir
diskutieren noch
nicht zum ersten Mal. Wir haben in jeder Saison
Wir haben ihn schon dreimal rausgeschmissen. So ehrlich müssen wir sein. Wir haben ja schon offensiv Daniel Schendl als Nachfolger gefordert. Wir hatten eigentlich schon ein Spiel, wo ist bei der Niederlage dann auch so gekommen, wäre mutmaßlich. Also der stand hier schon häufiger auf der Kippe. Und also ich hänge auch nicht an Stefan Leitl, ich mache daraus kein Geheimnis und kein Hehl. Mir fällt nicht genau ein, wer es besser machen soll, weil ich glaube auch, dass die Mannschaft ganz schöne Söldner sind wir auch viel zu viel mit Leihspielern arbeiten. Aber das ist auch nur wieder meine ganz bescheidene Meinung. Von daher, also mache mir auch Sorgen und bin mal gespannt, wie das dann wird. Aber das besprechen wir dann nochmal im Laufe der Woche, wenn wir auf den HSV als kommenden Gegner gucken. Und ich bin gespannt, was sich bis dahin entwickelt, wie schnell sich Markus Mann wieder beruhigt oder nicht. Und vor allem dann, was Konsequenzen aus etwaigen Niederlagen in den nächsten Spielen sind. Das werden wir aber dann erst nach diesen Spielen sehen. Und so viel soll es erstmal gewesen sein zu dem Pokaldebakel in Bielefeld und die Gesamtsituation um 96. Und genießt den Sonntag und denkt bitte immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.